Wir sind da, rufe ich, als die Wimmelbahn in Schleswig-Holstein hält. Max und Biene springen aus dem Waggon. Onkel Ralf, was ist das denn für Musik, fragt Biene. Hier in der Nähe findet gerade ein großes Festival statt, bei dem viele berühmte Musikgruppen aus aller Welt auftreten, antworte ich. Du erkennst die Fans dieser Musik an ihren langen Haaren und ihren Westen mit den vielen Aufnähern. Das Festival ist heute aber nicht unser Ziel. Wir sind auf dem Bauernhof von Hauke und Elke eingeladen. Dort wollen wir uns ansehen, was alles nötig ist, um Milch erzeugen zu können. Guck mal, da kommt Hauke schon. In Schleswig-Holstein werden ca. 1.104.000 Hektar Fläche landwirtschaftlich genutzt. Davon entfallen etwa 728.640 Hektar auf Ackerland, 364.320 Hektar auf Grünland und auf ungefähr 11.040 Hektar werden Dauer- und Sonderkulturen angebaut. Vielleicht ist euch die holsteinische Besonderheit im Bild schon aufgefallen. Die Hecken und Büsche, die sich zwischen den Flächen befinden, die sogenannten Knicks, bilden hier ein zusammenhängendes Netz von etwa 60.000 Kilometern und sind in dieser Länge einmalig in Deutschland. Angelegt wurden sie schon ab 1770 und waren ursprünglich als Abgrenzung von Koppeln, Ackerflächen oder Privatbesitz gedacht. Die Menschen damals häuften kleine Wälle von 80 bis 100 Zentimeter Höhe an und bepflanzten diese. Es gibt heute 85 verschiedene Knicktypen. Diese Knicks sind ein typischer Bestandteil der schleswig-holsteinischen Kulturlandschaft und werden seit Jahrhunderten von den Landwirten gepflegt und dadurch in ihrer Nutzung erhalten. Sie bilden einen wichtigen Lebensraum für unzählige Vögel, kleine Wildtiere und natürlich Pflanzen. Seit einigen Jahren führen auch Schutzstreifen auf Ackerflächen entlang der Knicks, die nicht ackerbaulich bewirtschaftet werden. Hauke und Elke kommen auf uns zu und begrüßen uns fröhlich. Moin! Schön, dass ihr da seid! Aus Hamburg wisst ihr jetzt schon, wie man Milch verarbeitet und was man alles daraus macht. Ich zeige euch heute, was nötig ist, um Milch überhaupt erst melken zu können. Neben dem Milchviehbetrieb bauen wir auch noch Kohl und Möhren an und betreiben einen Hofladen, in dem wir Milch und Milchprodukte sowie einen Teil unseres Gemüses und auch Fleisch aus eigener Produktion verkaufen. Von der Milchwirtschaft alleine könnte unser Betrieb nicht überleben, erklärt Hauke. Warum das denn nicht, frage ich. Alles wird immer teurer. Kriegt ihr da nicht auch immer mehr Geld für eure Milch? Hauke lacht. Der Preis, den wir für unsere Milch bekommen, hat sich in den letzten 30 Jahren nicht verändert. Während sich der Preis für Lebensmittel im Supermarkt auch für Milch und Milchprodukte in der Zeit verdoppelt oder sogar verdreifacht hat, bekommen wir Erzeuger immer noch dasselbe, obwohl die Herstellung durch steigende Anforderungen und höhere Einsatzkosten deutlich teurer geworden ist. Wir müssen für unsere Kühe Futter anbauen, es ernten und lagern. Dafür werden Maschinen gebraucht und der Lohnunternehmer muss auch bezahlt werden. Die Melkanlage, die Stalltechnik und die Fütterungstechnik müssen angeschafft und gewartet werden. Und natürlich fallen auch mal Reparaturen an. Schau mal, was es hier alles im Stall an Technik gibt, zeigt Hauke mir. Ich sehe große Ventilatoren, die für ein gutes Stallklima sorgen. Es gibt einen Futtermischwagen, der zweimal täglich benötigt wird. Die Kühe tragen Transponder um den Hals, über die der Computer die Menge des Kraftfutters reguliert. Und da ist die aufwendige Melktechnik und der riesige Kühlsammelbehälter für die Milch. Gülleschieber, die die Gänge sauber halten, müssen störungsfrei funktionieren. Und die Pumpen, die eben diese Gülle in die Lagerbehälter pumpen, ebenso. Da ist noch viel mehr an großer und kleiner Technik. Aber das verbraucht doch auch jede Menge Energie, oder nicht, frage ich. Oh ja, das tut es, sagt Hauke. Wir haben auf dem Stalldach eine Photovoltaikanlage installieren können. Damit erzeugen wir fast 70% der Energie, die wir im Stall brauchen. Das ist schon mal eine Erleichterung. Für die Tiere fallen Betreuungskosten an, erklärt Hauke. Was ist damit gemeint, möchte ich wissen. Damit sind Kosten für den Besamer, den Klauenpfleger und den Tierarzt gemeint. Dazu kommen dann notwendige Medikamente, Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Hygiene im Stall und an der Melkanlage sowie Pflegemittel für die Eutergesundheit. Da wir regelmäßig mit Futtermittel- und Pflanzenschutzberatern sowie Berater für Tiergesundheit und Zucht zusammenarbeiten, fallen auch dafür Kosten an. Und als gelisteter Erzeugerbetrieb zahlen wir zudem Abgaben an Verbände und Genossenschaften. Mein Mitarbeiter und mein Auszubildender und natürlich die Erntehelfer, die mir jedes Jahr bei der Gemüseernte helfen, wollen auch ihren Lohn haben. Ist das dein Vater da vorne, frage ich, als ein freundlicher älterer Herr mit einer typisch nordfriesischen Kappe auf uns zukommt. Genau, antwortet Hauke, das ist unser Opa. Er und Oma sind immer noch aktiv und leisten wertvolle Hilfe. Genauso wie unsere Kinder, die auf dem Hof, dem Feld und im Stall mithelfen. Ohne sie ginge es nicht. Elke kümmert sich um den Hofladen und so hat jeder hier seine eigene Aufgabe. Denn wir sind ein Familienunternehmen. Ich beobachte den älteren Herrn. Er spricht mit dem Mitarbeiter und erzählt ihm, wie er früher die Kühe von Hand gefüttert hat. Die Landwirte bekommen doch Subventionen vom Staat. Damit wird doch ein Teil der Milchproduktion bezahlt, wende ich ein. Subventionen ja, bezahlen der Milchproduktion nein, sagt Hauke. Der Ausdruck Subventionen ist auch für viele Leute missverständlich. Es handelt sich um Agrarförderungen oder Agrarausgleichsmaßnahmen. Jeder Landwirt erhält eine Zahlung, die sich nach der Größe seiner Flächen richtet. Pro Hektar Fläche bekommen wir zwischen 250 und 300 Euro. Weder der Kauf von Maschinen noch die Tierhaltung werden subventioniert. Die EU-Agrarförderungen für Landwirte wurden 1962 eingeführt. Ziel war es, die Menschen im Nachkriegseuropa mit ausreichend Lebensmitteln zu versorgen, die jeder bezahlen kann. Preisschwankungen sollten so vorgebeugt werden. Da die Kosten für die Erzeugung dieser Lebensmittel aber über dem Verkaufspreis im Handel liegen, sollte den Landwirten mit diesen Ausgleichszahlungen ein angemessenes Einkommen gesichert werden. Also wird nicht der Landwirt als Erzeuger von Lebensmitteln, sondern der Verbraucher als Konsument subventioniert, erklärt Hauke. Wenn dem nicht so wäre, müssten die Menschen etwa 45% ihres Nettoeinkommens für Lebensmittel ausgeben, so wie vor Einführung der Agrarförderungen. Aber nicht nur die Landwirtschaft bekommt diese Zahlungen. Viele Naturschutzverbände und Naturschutzorganisationen bekommen jedes Jahr einen großen Teil der Agrarförderungen, sagt Hauke. Ich bin nachdenklich geworden. Die Landwirte verkaufen ihre Produkte unter dem Herstellungspreis, damit wir alle Lebensmittel haben, die möglichst günstig sind. Eines dürfen wir natürlich nicht vergessen, erinnert Hauke, das Futter für unsere Tiere. Die Böden müssen vorbereitet werden, das Saatgut muss gekauft und ausgebracht werden, das Wachstum muss kontrolliert und die Pflanzen geschützt werden. Dafür muss ich Dünger und Pflanzenschutzmittel kaufen und schließlich muss geerntet und anschließend gelagert werden. Was genau kriegen eure Kühe denn zu fressen? Baut ihr das ja alles selbst an, frage ich. Unsere Kühe bekommen Grassilage, Maissilage, etwas Stroh, ein Ergänzungsfutter mit Mineralien und Proteinen. Hinzu kommt Viehsalz. Das ist ein Futterzusatz, den die Tiere brauchen, um ihren Natriumhaushalt zu regulieren. Pflanzliche Nahrung enthält zu wenig Natrium und daher ist es wichtig für ihre Gesundheit. Ergänzungsfutter und Viehsalz kaufen wir zu, genauso wie das Stroh. Da wir hier selbst kein Getreide anbauen, kaufen wir es für die Einstreu der Liegeboxen und das Futter von einem Landwirt aus der Region. Aber kommt mal mit! Wir sind gerade dabei, das Gras für das Silo zu ernten. Hinter dem Stall auf der Grünfläche fährt ein großer Trecker mit einem noch größeren Wagen. Wo ist denn der Häcksler, frage ich. Hauke grinst. Dank der neuen Technik hier brauchen wir den nicht. Das ist der Silierwagen. Den hat unser Lohnunternehmer vor kurzem erst gekauft. Das ist Futtererntetechnik nach modernsten Maßstäben. Die Aufnahme vorne, der sogenannte Pickup, zieht das Gras in einem Fluss ein. Die etwa 40 Messer, die im Abstand von 5 cm angebracht sind, zerkleinern es und der Rotor schiebt es dann auf die Ladefläche. Der Wagen kann etwa 40 Kubikmeter aufnehmen. Über Sensoren wird das Be- und Entladen reguliert, sodass sich die Masse gleichmäßig auf der ganzen Ladefläche verteilt. Ist der Wagen voll, geht es zum Silo. Die Ladeklappe lässt sich automatisch öffnen und ein Kratzboden schiebt die Masse von der Ladefläche. Bei jeder neuen Anlieferung muss der Fahrer über das Silo fahren und oben abladen. Je höher es wird, desto mehr Kraft braucht die Maschine. Daher ist es notwendig, dass der Schlepper, der mit diesem Silierwagen arbeitet, mindestens 350 PS hat, erzählt Hauke. Wow, rufe ich begeistert. Diese großen Maschinen finde ich faszinierend. Dies ist der erste Grasschnitt. Es enthält viel Eiweiß und Kräuter, die die Kühe gerne fressen, und es ist, bis es anfängt zu blühen, nährstoffreicher. Wir mähen das Gras je nach Wetterlage etwa 4-mal im Jahr und fahren es ins Silo. Zusätzlich häckseln wir im Herbst dann noch Mais. Auch der wird ins Silo gefahren. So haben unsere Kühe über den Winter genug zu fressen. Wieso hast du hier Gullis und Rinnen am Silo, frage ich. Das ist eine der Vorschriften, die wir beim Bau eines Silos beachten müssen, erklärt Hauke. Die Flüssigkeit, die aus dem Silo austritt, nennt man Sickersäfte. Die dürfen nicht ins Grundwasser gelangen und deshalb müssen wir Ablaufrinnen und Gullis schon beim Bau des Silos vorsehen. Hauke zeigt auf die Straße hinter dem Hof. Der Trecker hat einen Reifenschaden und der Reifen muss vor Ort ausgetauscht werden. Die Straße muss abgesperrt werden, weil der Reifenwechsel auf dem Feld nicht möglich ist. Der Boden ist nicht fest genug. Dann kommt der Servicewagen mit mindestens 2 Mitarbeitern der Werkstatt und voller Ausstattung. Eine hydraulische Hubvorrichtung wird benötigt und ein Notstromaggregat. Außerdem ein Kompressor, weil eventuell der Druck reguliert werden muss. Hier entstehen Kosten. Hauke kratzt sich am Kopf und ich kann ihn gut verstehen. Mir wird ja nach dem Reifenwechsel in der Autowerkstatt immer schon schwindelig, wenn ich die Rechnung bekomme. Natürlich schwankt der Milchpreis immer mal. Es geht 1 oder 2 Cent rauf oder runter, aber wir haben in den letzten 2 Jahren schon Milchpreise bekommen, die niedriger waren als 1980. Stell dir vor, du gehst zur Arbeit und am Jahresende sagt dein Chef zu dir, Mensch, Ralf, dafür, dass du hier arbeiten darfst, musst du jetzt erstmal bezahlen. Ich gucke erschrocken. Hauke lacht. Elke und ich haben solche Jahre hier auf dem Betrieb schon öfter erlebt. Ich verstehe jetzt auch, dass man von der Milchwirtschaft nur leben kann, wenn man die entsprechende Menge produziert. Sag mal, Hauke, was macht denn der Jäger da, frage ich. Ich hab doch erzählt, dass wir heute das erste Gras mähen. Bevor wir anfangen, kontrollieren wir die ganze Fläche und suchen nach Rehkitzen, die dort eventuell von ihrer Mutter abgelegt wurden. Das weibliche Reh nennt man Ricke. Und nach der Geburt nehmen sie die Kitze nicht mit sich, sondern legen sie an einer geschützten Stelle ab. Nur zum Säugen gehen sie hin, aber ansonsten bleibt das Kitz dort allein. Da die kleinen Tiere noch keinen Fluchtreflex haben, laufen sie nicht weg, wenn ein Trecker mit Mähwerk kommt. Die Jäger sind mittlerweile mit modernster Technik ausgestattet. Sie haben Drohnen mit Wärmebildkameras, mit denen sie über die Fläche fliegen und so die kleinen Kitze finden können. Die werden dann vorsichtig mit Handschuhen und viel Gras aus ihrem Versteck gehoben, in einen Korb gelegt und an eine geschützte Stelle gebracht, wo die Ricke sie auch wiederfindet. Ricke und Kitz verständigen sich über hohe Fiebtöne. So erkennen sich Mutter und Kind jederzeit wieder, erzählt Hauke. Außerdem haben viele Mähwerke heutzutage sogenannte Wildretter eingebaut. Sensorbalken werden entweder am Frontmähwerk montiert oder aber über einen Anbaubock mit seitlicher Ausklappung für Heckmähwerke in der Fronthydraulik angebaut. Die Sensoren erkennen Kitze und auch andere kleine Tiere durch Wärmetechnik im hohen Gras, geben einen Signalton ab und das Mähwerk stellt sich entweder aus oder es fährt so hoch, dass kein Tier zu Schaden kommt. Diese Systeme sind teilweise schon von den Herstellern ab Werk installiert. Darüber hinaus ist es auch für unsere Kühe gefährlich, wenn das Gras verunreinigt wäre, erklärt Hauke. Guck mal, da vorne, zeigt Hauke auf die Weide. Da sind 2 Spaziergänger mit Hunden unterwegs. Hauke schüttelt den Kopf. Das ist immer ärgerlich, meint er. Viele Spaziergänger mit Hunden benutzen unsere Wiesen oder Flächen als Hundetoiletten. Ich habe extra schon ein Schild aufgestellt. Wenn die Hunde ihr Geschäft ins Gras machen, gelangt das natürlich auch ins Futter für die Kühe. Sie werden krank davon. Du glaubst gar nicht, wie viel Müll wir hier regelmäßig aus der Wiese sammeln müssen. Das ist so schön hier, sage ich und atme die salzige Nordseeluft ein. Und die Schafe am Deich, so idyllisch. Sind das auch deine? Frage ich Hauke. Nein, nein, sagt er. Die Deichschäferei ist aufwendig und arbeitsintensiv. Das schaffe ich nicht auch noch. Die Schafe gehören meinem Nachbarn Thorsten. Der hat diesen Beruf auch von der Pike auf gelernt. Ach, es gibt eine extra Ausbildung für Schäfer, frage ich erstaunt. Genau genommen heißt der Schäfer Tierwirt mit Fachrichtung Schäferei. Das ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf mit der Möglichkeit, den Schäfermeister oder die Meisterin zu machen. Die Arbeit mit den Tieren muss erlernt werden, genau wie der Umgang mit Hüte- oder Herdenschutzhunden und den vielen Pflanzenarten. Dazu kommen umfangreiche Kenntnisse über die gesetzlichen Vorgaben zum Naturschutz, denn nicht jede Fläche kann gleichermaßen als Weidefläche genutzt werden. Ich habe immer gedacht, das wäre total egal und die Schäfer können mit ihren Herden weiden, wo sie wollen, überlege ich. Hauke schüttelt den Kopf. Oh nein, auch da gibt es eine Vielzahl behördlicher Auflagen. In einer Schäferei werden ab März die Lämmer geboren. Und dann ist der Schäfer meistens bei den Tieren und hilft bei der Geburt. Mittlerweile gibt es moderne Überwachungssysteme in den Ställen und auf den Weiden. Bevor die Schafe auf die Deiche kommen, werden sie geschoren und die Klauen werden geschnitten. Der Schäfer muss auch dafür sorgen, dass seine Tiere im Winter ausreichend Futter haben. Das Heu und auch der Mais für Maissilage müssen angebaut und geerntet werden. Und natürlich lässt er seine Tiere auf den Deichen nicht allein, sondern kommt täglich und schaut nach ihnen. Hier an den Deichen haben die Schafe eine enorm wichtige Aufgabe. Sie gewährleisten die Festigkeit der Küsten- und Flussdeiche im ganzen Land. Sie leisten Deichschutz. Durch ihren kurzen Verbiss halten sie das Gras kurz, beschädigen aber die Grasnarbe nicht. So kann das Gras immer dicht nachwachsen. Mit ihren kleinen Klauen treten sie Löcher von Maulwürfen und Wühlmäusen zu und verdichten und verfestigen so die Deiche. Sie funktionieren wie eine Trippelwalze und sind die Greenkeeper der Küsten. Ohne die Schafe würden die Deiche über kurz oder lang brechen, denn diese Arbeit ist mit Maschinen unmöglich. Die Schäfer haben ihre zugewiesenen Abschnitte, auf denen sie ihre Herde weiden lassen, und für die Arbeit auf den Naturschutzflächen und den Deichen werden sie von öffentlichen Geldern bezahlt. Häufig fallen allerdings Kosten an, die durch diese Zahlungen nicht gedeckt sind. »Hast du schon unseren Hofladen gesehen?«, fragt Hauke. Ich schüttel den Kopf. »Wir machen uns auf den Weg.« »Guck mal, da vorne wird gerade der Weißkohl geerntet, den wir unter anderem bei uns direkt verkaufen.« »Machen Sie das per Hand?«, rufe ich beinahe erschrocken. Hauke lacht laut und ich möchte gar nicht wissen, was er jetzt von mir denkt. Ja klar, Maschinen würden die Kohlköpfe doch beschädigen und ich möchte die ja unversehrt verkaufen. Aber keine Angst, dort, wo Kohl direkt zur Weiterverarbeitung eingesetzt wird, kommen auch entsprechende Erntemaschinen zum Einsatz. Im Südwesten Schleswig-Holsteins liegt das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet Europas. Hier wird auf etwa 2200 Hektar Kohl angebaut. Das geht auf den fruchtbaren Marschböden richtig gut. Der Samen wird, je nachdem, ob Sommer- oder Herbstsorte, im Frühjahr oder Spätfrühjahr ausgebracht, sagt Hauke. Wie überall im Ackerbau ist auch beim Kohlanbau eine Bodenanalyse notwendig, um das Nährstoffprofil festzustellen und zu ermitteln, wie viel Dünger notwendig ist, um sichere Erträge zu erzielen. Vor der Aussaat wird Gülle ausgebracht, die entsprechend eingearbeitet wird, damit der Boden die wichtigen Nährstoffe erhält. Wichtig ist, dass die Pflanzen immer feucht gehalten werden. Deswegen können wir hier aufgrund der zunehmenden Trockenheit auf die Bewässerung nicht verzichten. Wenn die jungen Pflanzen in die Höhe wachsen, fügen wir der Beregnung einen Dünger zu, der auf diese Weise gleichmäßig verteilt wird. Gibt es nicht auch eine besondere Bezeichnung für das Gebiet hier, frage ich. Hauke grinst. Ja, die Region Dithmarschen wird Koloseum genannt. Es gibt hier im Herbst überall Kohlfeste und die Leute feiern die alljährliche Ernte. Der Kohl ist für die Landwirte hier ihre Existenz. Das leuchtet mir ein. Wann ist denn Kohlerntezeit, möchte ich wissen. Es gibt unterschiedliche Kohlsorten und somit auch unterschiedliche Erntezeiten, von Juni bis Oktober. Es werden immer nur so viel Kohlköpfe geerntet, wie auch benötigt werden. Einen Teil verkaufen wir hier, bei uns im Hofladen. Der größte Teil unseres Kohls wird allerdings zu Krautsalat verarbeitet. Hinter dem Hofladen auf dem Feld wachsen Möhren. Das sieht richtig schön aus, wenn das Möhrengrün so dicht steht. Da müsst ihr doch bestimmt mehrmals säen und ernten, oder? Frage ich Hauke. Die Aussaat beginnt teilweise schon im Februar und geht bis Juni, damit wir möglichst lange ernten können. Hier in Deutschland werden Möhren meistens in Dämmen angelegt. Diese etwa 25 cm hohen Erdwälle sorgen dafür, dass sich der Boden schneller erwärmt, nach starken Regenfällen schneller abtrocknet und die Möhren können so gleichmäßig und gerade nach unten wachsen. Hauke zwinkert und meint, es ist ja so, dass die Kunden lieber gerade Möhren kaufen als krumme oder welche die Beine bekommen. Dabei ändert das an der Qualität nichts. Unsere modernen Sämaschinen können in einem Arbeitsgang die Dämme anhäufen und das Saatgut im richtigen Abstand ablegen. Wir müssen auch hier gegen Unkraut, Schädlings- und Krankheitsbefall vorgehen und unsere Möhren brauchen Dünger, um zu wachsen. Wichtig ist, dass wir nicht 2 Jahre hintereinander die Möhren auf derselben Fläche anbauen. Nur so kann verhindert werden, dass sich Krankheiten und Schädlinge auf der Fläche vermehren. Wusstest du, dass Möhren auch blühen? Fragt Hauke. Nein, blühende Möhren habe ich noch nie gesehen. Das glaube ich. Sie blühen auch erst im 2. Jahr und bis dahin sind sie ja meistens schon geerntet. Die Möhre gehört zu den Doldenblütlern und in Betrieben, die das Saatgut erzeugen, kann man diese Blüten, die aus weißen, vielblütigen Köpfen bestehen, sehen. Da wird dann nur der Samen geerntet. Unsere Möhren werden dann mit einem speziellen Roder geerntet, einem sogenannten Klemmbandroder. Die Klemmbänder packen dann das Möhrengrün und ziehen die Wurzeln aus dem Boden. Je nachdem, wie die Möhren verkauft werden sollen, kann der Roder das Kraut von den Wurzeln entfernen. Dann geht es in die Waschanlage und zum Sortieren. Zuerst wird eine mechanische Vorsortierung vorgenommen und zum Schluss wird von Hand noch einmal nachsortiert, damit keine beschädigten oder deformierten Möhren in den Laden oder Handel gelangen. Möhren kann man problemlos in Kühlhäusern über den Winter bis zum nächsten Frühjahr lagern. Erstaunlich, wie viel Arbeit in dieser unscheinbaren Wurzel steckt, über die man sich gar keine Gedanken macht. Vermutlich haben einige von Ihnen beim Zuhören gedacht, was meint er denn wohl mit Möhren? Für dieses Wurzelgemüse gibt es in den unterschiedlichen Regionen unseres Landes unterschiedliche Bezeichnungen. Der biologische Begriff lautet Karotte, aber sie ist auch als Möhre, Mohrrübe, Wurzel oder Gelbrübe bekannt. Wenn Sie im Restaurant ein Gericht mit Wurzelgemüse als Beilage bestellen, können Sie davon ausgehen, dass es sich um Möhren handelt. Im Hofladen ist es total gemütlich. Die schöne Einrichtung aus Holz und vielen landestypischen Elementen schafft eine behagliche Atmosphäre. Hier gibt es frisches Obst aus der Region, Gemüse von Haukes und Elkes Hof und von anderen Landwirten aus der Gegend. Neben Eiern vom Hühnermobil des Nachbarn gibt es auch Fleisch und Wurst aus eigener Produktion und natürlich Milch und Milcherzeugnisse in allen Variationen. Es werden selbstgemachte Marmeladen, Säfte und auch Liköre angeboten und es gibt natürlich Tee in vielen Variationen. Wir sind schließlich in Friesland. Aber auch Sachen aus Schafwolle gibt es hier. Schafmilchseife und selbstgestrickte Strümpfe. Elke lacht. Meine Schwiegermutter strickt die im Winter immer noch selbst und ganz ehrlich, es gibt kaum was Besseres. Habt ihr denn viele Kunden hier, möchte ich wissen. Der Laden ist ja schon ziemlich groß und hat ein umfangreiches Sortiment. Ja, die Leute fangen wieder an, die regionalen Produkte zu schätzen. Da wir hier eine Ferienregion sind, kommen auch viele Gäste, die hier ihren Urlaub verbringen, erzählt Elke. Biene, Max, Charlie, rufe ich. Wir müssen los. Die Wimmelbahn fährt gleich los. Da kommen meine beiden Superhelden und der kleine Hund ja schon angerannt. Wo geht es denn als nächstes hin, Onkel Ralf? Jetzt fahren wir nach Mecklenburg-Vorpommern, sage ich.